ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen, retrofuturistischen, präapokalyptischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindtheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindtheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Ich habe mich gerade so beümmelt über das präapokalyptisch in der Ansage, weil genauso fühlt es sich an. Das ist die erste Vrindtheit im neuen Jahr.
Stimmt.
Und ich frage mich, wie lange?
Wie lange dauert die Apokalypse, bis sie fertig ist, meinst du? Ne?
Könnte
es jetzt entweder in einem riesigen Knall platzen oder aufhören, aber irgendwie, ja.
Ich stelle nicht in Frage, dass wir bis zum bitteren Ende
senden werden.
Sind, ja? Also das nicht. Aber wie lange, bis sie tatsächlich abgeschlossen ist?
Ja, ja.
Rückt irgendwie immer näher.
Naja, eben nicht, ne? Also es ist irgendwie jeden Tag denkst du so, jetzt ist die Kacke aber richtig am Dampfen.
Ja.
Und morgen ist sie dann richtig am Dampfen. Also es ist irgendwie.
Ist ja dann am Dampfen, die Kacke. Nur am nächsten Tag ist dann eine ganz andere Kacke am Dampfen.
Stimmt.
Irgendjemand
scheißt da jede Nacht, kackt da jemand hin und das ist, das ist tatsächlich. Ist die Apokalypse eigentlich zu Ende? So, ich nenne die Sendung so, die Vrindtheit über das Ende der Apokalypse.
Ey, weißt du, wo ich klein war? Ich muss mal gerade erzählen, weil als ich klein war, hatte ich so eine Art Gewissheit, dass ich in meinem Leben die Apokalypse noch miterleben würde. Also
okay. Wirklich
ganz seltsam. So, ich weiß, dass also meine Großeltern, die haben den Krieg erlebt und so, aber ich werde tatsächlich das Ende der Welt bezeugen. Das war eine Gewissheit, die komplett ohne Informationen daherkam. Es war einfach nur so ein Gefühl.
Ist das religiös motiviert oder woher kam
ja,
das?
Ja, definitiv. Okay. Definitiv war das religiös motiviert, weil meine Oma mich ja tatsächlich sehr früh schon infiltriert hat. Also schon seit dem 4. Lebensjahr habe ich gewisse Inhalte bekommen in meinen Kopf hinein gepumpt und ganz stark waren auch so Höllenvorstellungen und wie heißt das, diese Vorhölle,
Purgatorium,
genau.
Aber hat der Papst ja abgeschafft, ne? Hat er abgeschafft, gibt's nicht
das
mehr.
Das hat er abgeschafft, genau. Was echt schade ist, weil ich mir das schon geil vorgestellt habe, da so reingewaschen zu werden von meinen Sünden, so geschrubbt mit Igeln oder
ja, aber das ist ja voller Kinder gewesen, das Purgatorium war ja im Wesentlichen für Kinder gedacht. Und das Problem bei Kindern ist, die kleben, schmutzen und machen Lärm. Das heißt, es ist schon die Hölle. Ne? Also ist jetzt nicht so.
Ja, genau. Aber dann habe ich mich gefragt, weil auch relativ früh habe ich dann auch Skepsis gekriegt. Also wie soll das bei der Apokalypse vor sich gehen? Ja, also meine Vorstellung war halt, dass da irgendwo eine Jese sitzt und die teilt dann halt die Leute zu. So du ins Töpfchen, du ins Kröpfchen. Und also wie soll das logistisch vor sich gehen?
Ja.
Bei einer Millionenbevölkerung, ja, und jeder muss zugeteilt werden. Gibt es da irgendwie so Early Bird Tickets, wo man sich halt schon vorher anstellen kann? Oder wie wird das konkret gehandhabt? Und da wurde mir klar, das kann nicht sein.
Ja.
Genauso wenig, wie es sein kann, dass es einen Himmel gibt. Denn wenn ich als Kind mir wünsche, im Himmel meinen Opa wiederzusehen, was ist denn, wenn mein Opa sich aber nicht mich als Kind da wünscht, sondern wenn der eine ganz andere Vorstellung hat? Der will ja selber auch vielleicht ein Kind sein im Himmel. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das lässt sich halt nicht miteinander vereinbaren.
Das hat jede Menge logistischer Fallstricke. Also weil ne, wir treffen uns dann alle wieder. Wo?
Ja, genau.
Ist das dann weil irgendwie stellt man sich das ja dann so, also entweder ist das so eine wabernde Wolke von Seelen, die alle miteinander in so verschränkt und verknüpft, oder sind das so individuelle, also sind das alles Entitäten? Ist jede Seele eine Entität, die dann da so rumläuft? Wo läuft denn die
so
überhaupt rum?
Ja.
Es gab mal ein sehr schönes Buch von einem finnischen Autor, wie hieß denn der? Das ist Jahrzehnte her, damals sehr lustig. Also ein finnischer Autor stellt sich raus, wenn du stirbst, bleibst du halt genau da, wo du warst. So, das heißt, hier laufen überall Tote rum, sozusagen, aber die sehen wir halt nicht und die sind halt alle echt genervt. Ein schönes Buch. Ich weiß nicht mehr, was das war.
Geil. Es gibt auch so eine Theorie, ich weiß nicht, woher das kommt. Hast du bestimmt auch schon gehört, dass jeder so nach seinem eigenen Glauben selig wird. Also egal, woran du glaubst, das wird dann passieren. Wenn du halt so ein Buddhist bist, dann wirst du tatsächlich als Wurm wiedergeboren. Wenn du an die Wiedergeburt glaubst, passiert dir das.
Und wenn du an nichts glaubst, also jedenfalls nichts in diesem religiös-spirituellen Sinne?
Dann ist halt scheiße. Und dann hast du die pascalsche Wette verloren.
Ach so.
Gibt's ja, kennst du ja, oder?
Nee, aber wo darf ich denn dann hin?
Ja, nirgends. Echt? Du hast dachte, dann die, einfach verkackt.
Ich dachte, die Christen verzeihen einem alles und dann ist, hängst du halt doch da wieder.
Weißt du,
ah komm, spätestens die Mormonen, die taufen auch nach dem Tod. Was ich ja auch so geil finde, ist, dass der Prophet, der den Mormonen das Buch Mormon.
Das Buch Mormoni.
Nee, eben nicht. Der Prophet Moroni, heißt Moroni. Ja. Und ich finde, Moron. Das ist so dicht, genau. Das müssen die doch gemerkt haben. Also, hi, I'm Moron of irgendwas ja. And I bring you these scriptures. Wo du auch denkst, okay.
Das waren ja so Goldplatten, oder? So
ich habe keine Ahnung, was ich komme noch nicht damit klar, dass der Prophet Moroni heißt, was einfach im Grunde geil. Nichts anderes heißt, ist Bescheuerter. Also das ist
ja, so Blödi heißt.
Ja, Blödi. Das Evangelium
die Bücher Blödi.
Die Bücher Blödi. Alter, das ist alles, das... Das ist wirklich, ich fand, ich bin ja kein großer Freund von Ricky Gervais, jedenfalls nicht von seinem Spätwerk. Also ich fand den früher sehr, sehr gut. Mhm. Aber der ist ja so aggressiver Atheist, ne? Also beziehungsweise stellt sich auf die Bühne in seinen Shows und sagt, mit euren Göttern ist ja alles Quark. Und wenn er dann in Talkshows eingeladen wird, wird er halt immer darauf angesprochen. Und was ich ganz geil finde, ist, wo er dann, ich glaube, sogar zu Stephen Colbert irgendwann sagt, naja, du glaubst an deinen Gott, ne? Ja, ja. Es gibt aber 3000 Götter. Woher weißt du, dass dein Gott der Richtige ist? Woher weißt du, dass deiner Recht hat und alle anderen Unrecht haben? Das finde ich eigentlich das beste Argument irgendwie. Wie kommst du darauf, dass dieser Gott Recht hat?
Ja.
Jetzt unabhängig von, ich finde die katholische Soziallehre besser als die muslimische Soziallehre oder irgendwie sowas. Das sind ja tatsächlich weltliche Begründungen dann. Aber spirituell begründen finde ich schwer.
Ja, klar.
Also lassen wir es. Ist ja euer Problem. Kommen wir zur ersten Frage, die auch irgendwie in unsere, wie heißt das hier, in unsere Vorbesprechung passt. BitHive fragt, wie soll man das alles noch aushalten?
Pass auf, ich weiß.
Diese fortgesetzte Apokalypse.
Das ist so geil. Ich muss mal gerade, warte, lass mich mal gerade kurz schauen. Es gibt einen neuen Cartoon-Star am Cartoon-Himmel, der meiner Meinung nach absolut heranreicht an Katz und Gold. Es ist richtig, richtig geil. Und der heißt...
Du hast Richard gefunden.
Ja, genau. Also das ist doch Comics für den gehobenen Pöbel.
Ja, genau, das ist Richard.
So,
der ist schon seit vielen, vielen Jahren einer meiner Top-Favoriten.
Okay,
kennst
du
Hoden?
Nein, kenne ich nicht, aber das kenne ich jetzt nicht. Aber kannst du mir noch mal die Frage vorlesen?
Okay, Moment.
Was soll man dagegen tun oder so?
Wie soll man das alles noch aushalten?
Wie soll man das alles noch aushalten, genau. Und hier ist ein Cartoon von dem Richard. Und da hast du halt so 6 Panels und da schaut halt einer immer ins Handy rein und ein Vorschlag ist zum Beispiel Instagram-Reels schauen, auf dem anderen Panel Facebook-Reels schauen, dann kommt Gartenarbeit, dann flackt er auf dem Sofa, YouTube-Shorts schauen, dann auf einmal den Faschismus mit Waffen bekämpfen und im letzten Panel wieder TikTok schauen. Es ist so geil und ja, das ist eigentlich schon die Antwort.
Ja, die Antwort ist mit Humor, so zynisch das klingt. Aber ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, selbst über die Apokalypse, die uns den ganzen Tag präsentiert wird, irgendwie den Humor nicht zu verlieren, ist so eine blöde Floskel. Aber ich glaube, wenn man das Böse auslacht, hilft einem selbst das sehr, sehr gut.
Ja.
Also das ist, ich habe vor über 10 Jahren mal einen Regisseur interviewt, der hat den Film Die Mondverschwörung gemacht. Ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast. Ist ein sehr schöner Film.
Nein, aber natürlich habe ich den gesehen, ja klar.
Sehr, sehr schöner Film. Der hatte auch noch einen, Die Mondverschwörung, das andere Ding hieß, habe ich vergessen. Und der sagte irgendwann halt, und das finde ich eine sehr, sehr gute Empfehlung, wir müssen unsere Faschisten lächerlich machen. Mhm. So, wenn du, und ich finde, das kann man auf alle Katastrophen, die den Menschen so widerfahren, irgendwie übertragen. Also das ist, ist ganz schrecklich, was passiert, aber lieber lache ich über Putin, als mich von diesem Typen irgendwie beeindrucken zu lassen.
Ja.
Ja, und am Ende ist alles, was uns Katastrophales widerfährt, auf Menschen zurückzuführen. Und die kann man sehr gut auslachen, weil das fast ausschließlich Menschen sind, die in machtvolleren Positionen sich befinden als wir selbst. Und das ist okay. Also nach oben lachen ist völlig in Ordnung. Nach oben treten ist immer in Ordnung. Und alles, was gerade verkackt wird, ja, sei es diese dieses Glatteis-Ding in Berlin gerade, ich weiß, kriegt ihr das in Bayern mit?
Leider nein.
Also wir haben hier seit Wochen, ist es hier glatt. Ja? Was halt super frei und gestreut ist, sind die Straßen, wo die Autos fahren. Ja, da kannst du, ist wie im Sommer, ja. Die Gehwege sind praktisch ungestreut, aus zwei Gründen, weil der Senat, also das Land Berlin, für Gehwege nicht zuständig sich fühlt, jedenfalls nicht für alle, nur für einige. Das Ganze ist delegiert, per Gesetz sogar, an die Hauseigentümer, aber die machen halt nichts, die kommen ihrer Räumpflicht nicht nach. Eigentlich müsste da unten jemand stehen, mit einer Hacke das Eis aufbrechen, die Eisplatten wegschieben und das Ganze dann mit Split streuen. Damit, wenn da wieder neues Wasser draufkommt, der Split so einfriert und dann ist es halt trotzdem einigermaßen trittsicher. Passiert hier aber nicht. Ja? Also sie streuen oder räumen selber nicht. Sie überlassen das per Gesetz den Hauseigentümern, setzen dann aber nicht durch. Das ist doch tatsächlich passiert. Also eigentlich müsste es hier so viele Bußgelder hageln nach diesem Winter, dass der Berliner Haushalt saniert. Es ist echt unglaublich. Und auch das, ja, das ist schlimmes Winterwetter und Eisregen und so weiter, aber das ist sich katastrophal auswirkt, was ein bisschen übertrieben ist natürlich, dass es sich katastrophal auswirkt, das ist zurückzuführen auf Entscheidungen, die einzelne Menschen getroffen haben, die in machtvolleren Positionen sind als ich und wo ich sie möglicherweise sogar auch noch hingewählt habe. Das heißt, ich kann mir auch noch einbilden, ein vergrößertes Recht auf Rechenschaft durch diese Leute zu haben. Mhm. Das heißt, es ist, wen man mit Hohn und Spott überziehen muss, ist der Berliner Senat unter Leitung des CDU-Bürgermeisters, heißt es ja in diesen Stadtstaaten, obwohl er ja eigentlich Ministerpräsident ist, unter Leitung unseres CDU-Bürgermeisters Kai Wegner. Und auf dem muss man rumhacken. Und das geht am Rumhacken auf Leuten, die mächtiger sind. Also geht am besten, indem man sich über sie lustig macht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig. Und darum, das alles hält man am besten aus, wenn man gelegentlich mal lacht, aber an der richtigen Stelle halt. Nicht über die Schwachen, ja, sondern über die Starken.
Würdest du sagen, dass es okay ist, über den Tod eines Menschen zu lachen? Weil ich hatte letztens so einen Fall, ich habe ein Referat gehalten und da hatte ich das Beispiel politische Memes.
Ja.
Also es ging um Social Media und inwieweit das geeignet ist, um politische Kritik zu äußern oder so. Mhm. Also Spoiler Alert, gar nicht geeignet, aber das Beispiel Charlie Kirk finde ich total spannend, weil dieser Typ, also muss ich sagen, wer das ist? Nein, das wissen alle.
Rechtsextremer Influencer aus den USA, der von einem seiner Leute erschossen wurde.
Genau, von einem seiner Leute. Aber am Anfang wusste man ja nicht, dass es einer seiner Leute war, sondern hat natürlich gedacht, irgendein Linker, Verrückter, Woker hat ihn ermordet. Und dann hieß es ja überall so, we must create a million Charlie Kirks.
Ja.
Und auch so ein rechter Regisseur hat sich auch auf X geäußert und meinte, now they have created a million Charlie Kirks. Also so nach dem Motto, jetzt wird es so viele Nacheiferer geben, so viele Nachahmer, so viele Menschen werden wie Pilze aus dem Boden schießen, die so sind wie unser Kämpfer für unsere Sache und so. Und was dann passierte, war ja dieser Kirkification-Trend, dass alle Leute angefangen haben, ihn lächerlich zu machen, indem sie sein Gesicht in jedes erdenkliche Bild hineinmontiert haben, mit Hilfe von KI. Und auf diese Weise entstanden tatsächlich a million Charlie Kirks.
Ja.
Nur halt auf eine solche Weise, dass sein Tod komplett dekontextualisiert wurde und dass den Republikanern quasi die Definitionsmacht über seinen Tod genommen wurde, weil die wiederum haben versucht, den zu einem Märtyrer zu erheben. Natürlich ihrerseits mit völlig lächerlichen KI-Videos. Weiß nicht, ob du diesen Song We Are Charlie Kirk mal gesehen hast.
Nee.
Tust dir nicht an, es ist so absurd. Also wenn du diese ganzen Memes von den Republikanern nimmst und dann die Satire darauf anschaust, du kannst teilweise wirklich nicht unterscheiden, was jetzt das eine und die Satire darauf ist, weil das beides so unglaublich absurd und trashig ist. Egal, aber das fand ich echt eine coole Aktion.
Ja, die Frage ist ja, macht man sich über den Tod von Charlie Kirk lustig damit? Nein. Das macht man ja nicht.
Ne? Nein, das also niemand hat sich ja wirklich darüber lustig gemacht. Es wurde einfach dekontextualisiert. Genau. Und im Grunde hat man ihn entpersonalisiert, was im Grunde dem entspricht, was er sein ganzes Leben lang gemacht hat, nämlich anderen ihr Lebensrecht abzusprechen.
Ja, das macht es aber nicht besser, das selbst dann zu machen, ne? Also,
ja, nee, ich stelle das jetzt so fest.
Ja. So finde ich das total super. Ansonsten über den Tod von jemandem sich lustig, sagen wir mal so, es gibt Leute, wenn ich nachher die Eilmeldung lese, Person XY ist gestorben, dann mache ich hier eine Flasche Shampoos auf und feiere den Tod von bestimmt, das ist eine Handvoll Leute, ja.
Die Hex ist tot.
Ding-Dong, die Hex ist tot, genau. Was die Iren gemacht haben, als Elizabeth II. Gestorben ist. Da gibt es ja auch Videos von, wie ganze Fußballstadien gesungen. Was haben die gesungen? Warte mal. War das The Witch is Dead? Nee, das war irgendein anderer Gesang. Ach, egal. Dafür habe ich vollstes Verständnis, weil ich glaube, das hat jeder. Das, jeder Mensch denkt, wenn diese eine Person, die... Es sind auch ausschließlich machtvolle Personen. Wenn irgendjemand, der irgendein armes Schwein wie du und ich stirbt, mache ich mich garantiert nicht lustig drüber, freue ich mich auch nicht drüber. Aber wenn das jemand ist, der Schaden anrichtet, wiederholt Schaden anrichtet, dann mache ich eine Flasche auf, wenn der weg ist. Gleichzeitig würde ich aber keine Witze über dessen Tod machen, tatsächlich. Mhm. Ja.
Ja, und das haben die tatsächlich.
Wie kann ich denn abgrenzen, über wessen Tod ich Witze mache und über wessen nicht? Klar, ich kann sagen, er hat Schaden angerichtet, aber das skaliert ja auch runter. Ja? Mein Nachbar hat bestimmt auch schon mal Schaden angerichtet. Also kann ich da jetzt auch eine Flasche aufmachen, wenn der stirbt. Ist schwierig. Mhm. Ja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Aber das ist auch was, ich weiß es gar nicht. Also so ein gehässiges Haha, die Hexe ist tot. Ist das schon ein sich lustig machen über den Tod von ihm?
Ja, der El Hotze wurde ja damals arg gecancelt wegen so einem Spruch.
Ja gut, das liegt aber daran, dass der RBB eine Bande von Feiglingen ist und sich sowieso nicht vor seine Mitarbeiter stellt, wenn irgendwie was ist. Ja. Also das ist ja nochmal ganz anders gelagert. Und das Ding von El Hotze fand ich zum Beispiel nicht wirklich schlimm, weil das wäre, sind wir doch mal ehrlich, das wäre ein Tyrannenmord gewesen.
Ja, und vor allem, wie viele Leute haben dem zugestimmt in ihrem Kopf? Alle?
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich auch der komplette Sender. Aber kannst du ja öffentlich nicht sagen. Und dann müssen wir den halt schlachten. Ja. Aber das ist, das ist nicht leicht. Weil, nehmen wir mal das Hotzo-Ding. Ich persönlich fand es, wie gesagt, nicht schlimm, weil ich persönlich auch schon die ganze Zeit denke, Leute, seht ihr nicht, was dieser Donald Trump, was da passiert? Und es gibt ja dieses Motiv vom Tyrannenmord. Und die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem Dolch im Gewande zum Tyrannen zu schreiten?
Ja, absolut.
So.
Das ist ja dann ziviler Ungehorsam auch.
Ziviler Ungehorsam ist nochmal, also ziviler Ungehorsam läuft jetzt nicht in den Palast und sticht irgendwie den König
sollte
ab.
Aber. Sollte aber. Zweifelsfall.
In der letzten Konsequenz sicherlich. Aber nicht jetzt, weißt du? Nur weil, so.
Ja.
Also man konnte als Hotzo über dieses versuchte Attentat, um das es extrem ruhig geworden ist auch. Und zwar so ruhig, dass ich manchmal denke, das war auch nur ein False-Flag-Ding. Aber gut, also als das passiert ist, als auf Trump geschossen wurde, als El Hotzo dann seinen Tweet abgesetzt hat und gefeuert worden ist, war ja schon abzusehen, dass Donald Trump genau der Tyrann sein würde, der er heute ist.
Ja.
Ist das Rechtfertigung genug, den Tyrannenmord sozusagen zeitlich vorzuziehen? Oder ist es das nicht?
Ah, verstehe.
Das ist so die Frage, finde ich, dabei. Weil würde jetzt jemand ins Weiße Haus marschieren und mit dem Dolch im Gewande, wie ist er denn? Wie ist denn der Typ?
Hamlet.
Das ist doch Schritt Dingsbums, den Dolch im Gewande. Was willst du mit dem Dolche? Sprich, das Volk vom Tyrannen, nee, die Stadt vom Tyrannen befreien, das wirst du am Kreuz bräunen. Also, ist das Schiller oder was ist das? Ich weiß
mit
es nicht.
Mit dem Dolch im Gewande, ich sag's dir sofort.
Zu Schritt.
Das ist
den Dolch im Gewande.
Die Bürgschaft von Friedrich Schiller.
Schiller, sag ich doch. So.
Zu Dionys, dem Tyrannen schlich Möros.
Möros?
Möros. Den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Häscher
in Bande. Genau, das war's, ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt, für diesen Tyrannenmord. Ist der, wenn du sehen kannst, dass sich da ein Tyrann entwickelt, also ist es, hätte man Hitler damals schon in Wien als Maler, wäre es schlau gewesen, den damals schon auszuschalten, oder wäre es ein Verbrechen gewesen, das zu tun? Weil du kannst ja, und auch als auf Trump geschossen wurde, konntest du noch nicht wissen, ob er wirklich der Tyrann werden wird, von dem wir alle gedacht haben, der er werden wird. Aber nur weil hinreichend viele Menschen denken, irgendetwas ist, ist das noch lange nicht. Ja, es ist der heftigste Vergleich, den man überhaupt nur machen kann. Ich finde, der passt da sehr gut. Wie viele Juden haben zu Beginn des Dritten Reiches in Deutschland gewohnt? Weißt du das?
Ich weiß es nicht, nein.
Das war 500.000. Mhm. Praktisch niemand. Und trotzdem wussten die Deutschen, dass die Juden der Feind sind, ausgerottet gehören, you name it. Und haben sich daran großartig bereichert. Gibt gerade so ein paar Geschichten, die veröffentlicht worden sind, auch von Forscherinnen und Forschern, die sich angeguckt haben, was ist denn eigentlich mit dem Vermögen, mit dem arisierten Vermögen geworden? Ja, stellt sich raus, es steht in den ganzen Wohnungen der Enkel der Bürgerkinder. Steht das Zeug heute noch rum, ja, das den Juden weggenommen wurde. So, alle Deutschen wussten, ja, die Juden, die sind ein Problem. Und das wussten die alle, weil alle das gesagt haben. So, und damit kannst du natürlich dann auf einmal so ein Verbrechen wie den Holocaust legitimieren.
Ja, natürlich.
Weil du sagst, naja, wir haben den Tyrannenmord ja nur vorgezogen.
Ja.
So, aber das heißt, dieser Schuss auf Trump, ist der legitim oder ist der illegitim gewesen?
Also natürlich war der illegitim.
Ab wann wäre es legitim, Trump zu ermorden im Sinne des Tyrannenmordes? Das ist gar nicht leicht zu beantworten.
Ja.
Und diese Diskussion würde ich mir manchmal auch für die Öffentlichkeit wünschen. Einfach auch, weil das ist, klar kann man sich hinstellen und sagen, der gehört erschossen. So, aber so kannst du keinen Staat machen, so kannst du keine Politik machen. So kannst du keine Kompromisse finden. Und auch bei der Frage des Tyrannenmordes muss man vielleicht einen Kompromiss finden. Auch bei der Frage des Widerstands aus Artikel 20 ist es, glaube ich, ne, des Grundgesetzes. Wenn irgendwie keine andere Abhilfe möglich ist, dann darfst du auch Gewalt anwenden, um Schaden vom Grundgesetz, also von der Verfassung abzuwenden. Wann ist der Zeitpunkt? Ist der, ne? Jetzt, wenn jetzt in Sachsen-Anhalt Wahlen sind und die AfD rauscht da mit absoluter Mehrheit durch, kann den Ministerpräsidenten stellen und fängt an, den liberalen Rechtsstaat zu demontieren. Darf ich dann schon da reinmarschieren und da irgendjemanden umnieten? Oder muss ich so lange warten, bis die wirklich die Wahlen verboten haben?
Ja.
Weil das wäre andere Abhilfe schaffen, ne? Also auf andere Art Abhilfe schaffen. Das ist eine super, super Frage. Also ich finde das ein super Thema. Ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach. Wann ist der Tyrannenmord gerechtfertigt?
Ja. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Das war ja keine Hörerfrage.
Weiß ich auch nicht mehr. Aber haben schon viel Zeit rumgekriegt. Ist doch auch gut. Wir müssen ja auch mal fertig werden. Hier. Nächste Frage kommt von Thomas. Mir kam zu Ohren, dass ein neugeborenes Kind innerhalb einiger Tage einen Namen von den Eltern bekommen muss. Geschieht das nicht, dann fällt der amtierenden Bürgermeisterin der Stadt diese Aufgabe zu. Diese archaische Regelung hat mich so amüsiert, dass ich auch weiterhin nicht bereit bin, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ehrliche Aussage, finde ich super. Und doch habe ich mich gefragt, welchen Namen ich vergeben würde. Nach einem Muster, nach historischen Persönlichkeiten, nach fiktionalen Charakteren, nach dem aktuellen Namenstag. Wie würdet ihr vorgehen, wenn euch die Pflicht als amtierende Bürgermeisterin ruft?
Ach, das ist ja mal eine schöne Frage. Also erstens finde ich sehr sympathisch, dass er das nicht überprüfen möchte, weil es ihn gar so sehr amüsiert.
Das wird viel, wenn du älter wirst, mein lieber Thomas, ja, lass dir das mal von diesem Ende des Lebens gesagt sein. Wenn du älter wirst, passiert dir das immer und immer häufiger, dass du denkst, ah, das und das ist so und so. Und dann kommt jemand und sagt, bist du sicher? Und du sagst, ist mir egal.
Ja.
Das passiert, je älter man wird, desto öfter, weil es so alte Glaubenssätze gibt, von denen man auch einfach nicht so gerne lässt. Ja.
Ja. Ja, nach welchen Kriterien würde man da verfahren? Also es kommt darauf an, ob du ein tendenziell wohlmeinender oder ein böser Bürgermeister bist. Ich glaube, ich werde ein böser, auf jeden Fall.
Traktora für die Mädchen und Atomfried für die Jungs. Habe ich mal vor 30 Jahren in der Zeitung gelesen, dass jemand versucht hätte, seinen Sohn Atomfried zu nennen. Ich vermute mal, es war ein Friedensbewegter.
Mein Gott, Thorhard Petersjörg.
Auch nicht schlecht. Oder irgendwie sowas total, einfach auch um, ich bin ja ein Freund von Irritationen. Heinz Ahmed.
Ja, oh ja.
Ja, oder weißt du sowas, irgendwie Stefan Mohammed.
Ja, so ja, einfach, ja, genau, das ist Kombinamen.
Genau, Kombinamen, damit einfach vollkommen unklar ist, was da war. Stefan Mohammed Schneidereit.
Ja.
Ja, siehst nee, aber du, ernsthaft, Namen? Was würdest du machen? Also ich glaube, ich würde mir wirklich irgendein Schema zurechtlegen und würde sagen, okay, die Namenstage sind eine gute Idee. Eigentlich sind die Namenstage eine wirklich gute Idee. Dadurch ja. hast du zwar immer so christliche Referenz da drin, aber mein Gott, welcher Michael oder Thomas weiß ja, denn, dass das ja, ein christlicher Name ist?
Ja,
klar.
Willkür soll ja auch verhindert werden. Ich glaube, das wäre auch im Interesse des Volkes, ja, wenn man sagt, wir lassen das nicht zu, dass irgendjemand, der eine besonders fiese Ader oder einen besonders schlimmen Humor hat, dass der halt die Namen dieser armen Kinder festlegt. Ja, also Namenstage wären gut. Was könnte man noch machen? Von KI generieren lassen. Quatschnamen von der KI generieren lassen.
Ja, aber dann hast du halt so, es gibt doch mal was, das Saturday Night Live, die irgendwann mal, also das ist also eins der irritierenden Dinge über die schwarze Community in den USA ist ja deren Vornamenswahl.
Oh, ich weiß.
Ja?
Ich weiß.
Und dann gab es irgendwie, ich krieg's nicht mehr, das ist auch schon wieder so ewig her. Da haben sie dann so Baseballkarten gemacht mit Baseballspielern drauf oder Footballspielern oder sowas, die alle wirklich komplett ausgedachte Fantasievornamen aus der Black Community hatten, die aber trotzdem irgendwie plausibel erschienen, weil natürlich wir so daran gewöhnt sind, dass die komischen Vornamen an komisch geschriebene Vornamen haben und sowas, dass es durchaus sein kann, dass The Fafferton ein valider Vorname ist von irgendjemandem. Also, das war sehr, sehr lustig.
Na klar.
Kennst du dieses von wie heißen die, Dingsbums und Peel? So ein Comedian-Duo aus den Staaten. Auch er ist so Lehrer in irgendwie so einer weißen Suburban-Klasse und sagt, ich habe 20 Jahre lang in der Innenstadt unterrichtet, ne? Mit mir könnt ihr überhaupt nichts machen, ich kenne alle eure Tricks, jada, jada, jada. Geben wir zuerst die Namensliste durch, holt die Namensliste raus und ruft in den Raum. D-Nice! D-Nice! Meldet sich eine Frau und sagt, do you mean Denise? Okay, so that's how you wanna play. A-A-Ron.
D-Nice.
A-A-Ron, wen gab's denn noch? Es waren noch irgendwie zwei Namen, die auch so D-Nice. Und dann sagen die halt, naja, it's A-Ron. Und dann rastet er völlig aus und droht ihnen an, er würde sie gleich zu Principal O'Shack Hennessy schicken.
Was?
O'Shaughnessy. Das ist wirklich ein super Video. Ich pack das mal in die Shownotes. Das ist wirklich
ja, verlink toll. Das, wollte gerade sagen. Verlink das nochmal.
D-Nice. Ja. Ja, wie kamen wir jetzt dahin? Ach so, über die Namen. Ja, genau, da war ja was.
Über die schöne Frage, ja.
Nächste Frage, hatten wir die nicht gerade schon? Wie hat sich euer Leben durch die KI verändert?
Nee, wir hatten die nicht. Wir hatten die zwar letzte Folge, aber da lag der Fokus darauf, wie wir die Entwicklung bewerten, ob das noch das große Ding ist, ob das immer noch der große Hype ist, der zu diesem Zeitpunkt war. Ja. Also wie hat KI unser Leben verändert? Mein Leben hat es tatsächlich sehr verändert. Und es ist mir total unangenehm, das zu sagen, weil wenn Menschen vernünftig mit mir über das Thema sprechen, muss ich eigentlich sagen, dass die recht haben. Aber andererseits finde ich nicht, dass sie recht haben, weil ich spüre ja was anderes. Und zwar glaube ich, dass die KI meine Art der Arbeit, also quasi das Einzige, was ich gut kann, so dermaßen krass entwertet.
Ach, Texterstellung oder was meinst du?
Texterstellung, okay. Texterstellung, Textübersetzung.
Ja.
Also ich kann nicht darauf hoffen, mit Übersetzungen weiterhin mein Geld zu verdienen. Das ist mit ein Grund, warum ich wieder zurück an der Uni bin. Ich habe absolut keinen Bock mehr, irgendwas zu schreiben, weil ich demoralisiert bin.
Oh shit.
Von dem, was ich sehe.
Ja.
Und ich habe wirklich Angst. Also ich weiß nicht, ob es Angst ist. Ich glaube, ich habe schon längst resigniert und habe deswegen keine Angst mehr, weil ich einfach resigniert habe. Weil ich mir gedacht habe, komm, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Aber das, muss ich sagen, ist tatsächlich etwas, das für mich real ist. Also diese Besorgnis
Entwertung
Demoralisierung, der einzigen Kompetenz, die ich habe. Ja, Demoralisierung, genau. Und weißt du, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich leide, ja auch an der Uni oder vielleicht besonders dort, wenn ich merke, dass alle meine Kommilitonen ihre Sachen mit KI erstellen. Studentische Referate waren immer schlimm, die Folien sahen immer aus wie Sau.
Ja.
Und jetzt sind die alle perfekt. Und ich denke mir, huch, was ist denn da passiert? ist der IQ-Wert irgendwie angestiegen zwischen den Generationen. Und es wird einfach extrem viel mit KI gemacht. Es wird teilweise auch ermutigt, KI zu nutzen, auch verschiedene KI-Modelle zu nutzen. Und man geht immer mehr, also Hausarbeiten sind wirklich ein Auslaufmodell.
Aber trotzdem werden sie gefordert. Machst du die denn dann auch mit KI-Unterstützung wenigstens? Um dich irgendwie dann
nein.
zu remoralisieren sozusagen?
Nein. Ich kann dadurch nicht remoralisiert werden, sondern das kann mich immer nur weiter demoralisieren.
Scheiße.
Also ich nutze den Scheiß auch nicht, weil beziehungsweise ich nutze den exzessiv, aber um zu sehen, was es kann. Und eigentlich mit jedem Mal, dass ich es nutze und ich enttäuscht davon bin, kriege ich mir so ein Gespür dafür, was das Ding nicht kann. Ja, was, also wenn ich mir zum Beispiel, und das finde ich richtig geil, also da kriege ich richtig ein High davon eigentlich, weil ganz viele Leute lassen sich Texte, schwierige akademische Texte von der KI runterbrechen oder zusammenfassen.
Ja.
Zum Beispiel das Kommunistische Manifest. So, das haben wir gelesen. Das haben wir im Politikwissenschaft tatsächlich lesen müssen. Ich habe das mit einer großen Lust und Freude gelesen, weil das, ich finde, das ist einer der großartigsten Texte der Weltgeschichte. Und habe dann meine eigene Zusammenfassung davon gemacht. Mhm. So dass ich, bis ich das Gefühl hatte, ich habe den Text durchdrungen, ich verstehe alles.
Ja.
Dann habe ich mir den nochmal von der KI zusammenfassen lassen und habe gemerkt, oh, die setzt ja ganz andere Schwerpunkte. Die hat vieles übersehen, was aber für mich wichtig war. Und benutzt eine Sprache, die im Grunde nichtssagend ist.
Ja.
Also die Sätze klingen, äußerlich klingen die wunderbar, einfach dadurch, dass sie so ausbalanciert sind, dass es so schwurbelig irgendwie daherkommen, ja, wie so ein schwurbeliger akademischer Text.
Das scheint aber so ein Effekt zu sein, den KI auf alle Texte hat, dass die irgendwie alle zwar sehr ornamental sind, aber eigentlich sehr dünne Substanz nur haben jeweils.
Mega dünne Substanz. Wenn du dir die Sätze wirklich mal so richtig genau anschaust, wirst du feststellen, da steht nichts drin.
Ja.
Die sind substanzlos. Das sind oft Bullshit-Texte.
Ja.
Und da bin ich wieder happy. Und also das Ding ist, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin so dankbar, so froh, dass ich zu der Generation gehöre, die ohne KI aufgewachsen ist und die selber denken gelernt hat, die selber Textanalyse gelernt hat, weil mich das befähigt, die Ergebnisse von KI wirklich beurteilen zu können und sagen zu können, hier hast du mir geholfen und hier ist das ein Bärendienst.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die Menschen, die heute 20 sind, ob die dazu in der Lage sind.
Oder die noch Jüngeren dazu in der Lage sein werden, da ein Teil ja mit Sicherheit. Ne? Es wird mit Sicherheit wird ein Teil der Menschen auch weiterhin seinen Marx gelesen haben und Marx durchdrungen haben, bevor sie Marx irgendwie zusammenfassen oder versuchen zu vermitteln. Und das wird mit allen anderen Inhalten, Büchern, Artikeln, Papers und so weiter sicherlich auch passieren, dass es immer Leute gibt, die das auch wirklich lesen und lesen wollen. Und das könnte dann natürlich auch sein, dass das die neue intellektuelle Elite wird, die eigentlich nichts anderes macht, als alle Intellektuellen immer schon gemacht haben oder sogar alle Menschen immer schon gemacht haben.
Du also meinst, ich könnte mir sehr gut, oder was?
Nee, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das mittelfristig sogar schon, weil die Durchdringung mit diesen Textgeneratoren ist ja unfassbar mittlerweile, dass wir mittelfristig Verhältnisse bekommen, in denen Menschen, die so arbeiten, oder so mit Text umgehen, sage ich mal, wie wir seit Jahrhunderten mit Text umgehen, dass die letztendlich diejenigen sind, die viel besser denken können und darum auch in der, wie nennt man es denn, in der Statuskonkurrenz einen Vorteil haben werden, sagen wir mal so.
Also du meinst die mit KI umgehen können?
Nee, eben nicht, die mit Texten umgehen können.
Die mit Texten umgehen können,
ich will es jetzt nicht Elite nennen, weil das würde implizieren, dass die dann auch hier groß Macht ausüben. Und das ist ja oft nicht der Fall. Also intellektuelle Eliten üben selten Macht aus. Ist ja auch ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt. Also wie viele Philosophen sind denn Bundeskanzler oder Firmenchefs?
Ja, natürlich.
Oder so?
Philosophenkönige gab es nur bei Platon als Gedankenspielerei.
Genau, und selbst das nur als Gedankenspiel. Nee, aber was du halt machst, dein Umgang mit Text und KI befähigt dich natürlich dazu, viel komplexer zu denken, als jemand, der nur die KI einsetzt, um sich diesen Text kurz runterbrechen zu lassen.
Selbstverständlich.
Und das könnte halt dazu führen, dass du dann irgendwann eine Horde von Leuten hast, die zwar ganz gut so einen Prompt verfassen können, zu Marx aber eigentlich gar nichts zu sagen haben. Im Gegensatz zu Leuten wie dir, ja.
Genau,
ja.
Die wissen nicht, was genau der Impact seiner Gedanken auf die heutige Welt war. Die können nicht die Konzepte anwenden.
Na, die können vor allen Dingen auch noch nicht mal die Frage danach stellen, was die Auswirkungen Marx Gedanken auf die heutige Welt sind. Die das kommen gar nicht im Zweifel. Im Zweifelsfall kommen die gar nicht auf die Idee, die KI zu fragen, welche Auswirkungen das hat.
Ja, richtig.
Weil das Ding bietet dir ja dann auch, soll ich dir das noch unter dem Aspekt zusammenfassen oder sowas? Ja, was dann natürlich der beliebteste Aspekt ist, weil so funktionieren diese Large Language Models.
Ja, genau.
Die fragen einfach nach dem, was alle anderen gefragt haben. Ne?
Und weißt du, ich habe letztens so ein Argument gehört, da dachte ich erst, interessant. Und der zweite Gedanke war, Mann, was ein Bullshit. Und zwar das Argument, dass die KI ja so Studierenden helfen würde, die gerade aus bildungsfernen Elternhäusern kommen würden. Weil natürlich, wenn du halt in einem bildungsaffinen Haushalt aufgewachsen bist, da gab es halt diese Gespräche am Abendtisch, du hast viele Bücher gelesen, du bist mit dieser akademischen Sprache schon vertraut. Wenn du das halt nicht hattest, ist dir alles so fremd und bevor du dann aufgibst, ist es doch besser, wenn die KI dir diese Texte runterbricht und du sie nach und nach verstehst. Und ja, da war mein erster Impuls zu sagen, ja, stimmt vielleicht, dass man sich dann leichter tut, aber so findet ja nicht Lernen statt. Ich bin wirklich immer jemand, der sagt, also ich bin so, ich halte gerne Plädoyers für schwierige Texte. Ich glaube tatsächlich, dass die Schwierigkeit eines Textes das ist, oder dieser Prozess des mühsamen Aufbrechens, das ist, dass dich wirklich verändert, dass deine Gehirnstrukturen verändern und wo auch Lernen stattfindet. Ich vergleiche das so mit Bergwanderung.
Ja.
Entweder du wanderst den Berg hoch und dann hast du eine transformative Erfahrung und den Gipfel, den du dir erobert hast, ist halt deiner. Oder du fährst mit der Seilbahn hoch
und
machst ein Selfie und postest es rein und es unterscheidet sich in nichts von allen anderen Selfies. Und du gehst zum nächsten Ort, auch wieder fährst du auch mit der Seilbahn hoch. Das macht nichts mit dir. Das verändert dich nicht. Das bildet nicht deine Persönlichkeit. Das führt nicht zum Lernen. Du hast keine Wow-Erkenntnisse. Mhm. Nichts davon passiert, wenn du dir alles von der KI in verdauliche Häppchen generieren lässt.
Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also das eine Problem ist ja, also schwierige Texte sind eine ganz tolle Sache, aber es muss dir auch jemand beibringen, sich schwierige Texte zu erarbeiten.
Exakt.
Und das ist was Schule sehr, sehr oft, zumindest in meiner Wahrnehmung, alle waren auf der Schule, darum wissen alle über Schule Bescheid, was natürlich auch Unsinn ist. Aber ich habe noch nicht, mir hat noch niemand gesagt, also meine Deutschlehrerin oder mein Deutschlehrer hat mir zuallererst mal beigebracht, wie ich mir einen schwierigen Text erarbeite. Und dann gesagt, das hier ist ein schwieriger Text, guck doch mal, was du rauskriegst, ich bin sicher, es könnte dich freuen oder irgendwie sowas. Sondern was sie halt machen ist, die klatschen dir dann irgendein Ding dahin, zu Dionysos dem Tyrannen schlich Dingens, Mösi, den Dolch im Gewande. Hier, analysier das mal oder irgendwie sowas. Also du kriegst halt einen Text hingelegt, der ist schwierig und wirst mit dem im Wesentlichen alleine.
Und wenn du nicht verstehst, bist du halt dumm, ne?
Ja, du wirst mit dem alleine gelassen, genau.
Niemand zeigt dir, wie man den aufbricht, wie man sich einen Überblick verschafft, wie man den scannt, wie man den halt gliedert in so Funktionsabschnitte.
Ich musste 40 Jahre alt werden, um erklärt zu kriegen, wie ich lernen, also um lernen zu lernen.
Ja.
Das hat mir in der Schule niemand so beigebracht, dass ich sie verstanden hätte.
Ja, sicher.
Und das ist halt auch mit schwierigen Texten. Und davon jetzt mal, also die Nicht-MuttersprachlerInnen, die es da so gibt und was du sagtest, dass die KI denen auch helfen kann. Ich glaube, das kann die sehr, sehr gut. Aber was da passieren wird, ist, hier ist die KI, hier ist der Text. Sieh zu, wie du durchkommst und nicht, pass mal auf, mein Freund. Du kannst dir diesen schwierigen Text jetzt von der KI runterbrechen lassen, damit du überhaupt mal sowas wie einen Rahmen um die Idee drumherum hast, die in diesem Text verhandelt wird. Aber die Idee musst du dir noch selber erarbeiten und jetzt zeigen wir dir, wie das geht. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass gerade in so Bachelorstudium, was ja, das ist ja Binge-Learning auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Also es ist ja, ne, wenn du 20 bist und gerade von der Schule kommst oder aus deinem freiwilligen ökologischen Jahr und dann an die Uni gehst, dann ist das anstrengend und dann ist das Aufwand und dann ist das viel und dann musst du das verstehen und. Aber wenn du, weiß ich, ich habe ja sehr spät an der Fernuni Hagen dann nochmal angefangen zu studieren, einmal Politikwissenschaften und einmal Psychologie, das ist auf Bachelor-Niveau sind das alles Sachen, die hast du, wenn du lange genug gelebt hast, hast du die alle schon mal mitgekriegt. sag ich mal, was nicht ganz stimmt, gerade bei Psychologie, viel Statistik und so. Aber es gibt im Grunde, kannst du dir, gibt ein dickes Buch, das kannst du dir kaufen, dann hast du dein Grundstudium Psychologie mit Ausnahme der Statistik, hast du einmal aufgenommen und dann weißt du auch Bescheid, weil vieles siehst du im Alltag. Ah ja, klar, so ist es. So, ne? Und bei diesem auf Bachelor-Niveau, diesem Binge-Learning, was die da machen, ja? Sehr viel Stoff reinhauen, in der Klausur wieder rausdrücken und fertig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Nicht-Muttersprachlern sehr gut helfen kann, um zumindest zum Bachelor-Abschluss zu kommen, um dann in einem Master das richtige wissenschaftliche Arbeiten zu lernen. Und das dann aber auch nicht mehr KI unterstützt. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, da, dass das hilft.
Ach, also um es nochmal zu sagen, ich glaube, dass tatsächlich die Studierenden so krass demoralisiert werden, dass sie gar nicht mehr selber denken wollen, also der Großteil, aber das Hauptproblem sehe ich darin, dass es als eine unglaubliche Zerstörung des Vertrauens stattfindet. Das Vertrauen zwischen Dozenten und Studenten beispielsweise, das Vertrauen zwischen Autoren und Lesern. All diese Dinge erodieren. Sie werden langfristig erodieren. Ich sag's dir, mark my words.
Ja, da kommt dann halt irgendwann so ein Unsinn bei raus, wie dieser eine Podcast, wo wirklich einer der Hosts gesagt hat, ich habe mich die komplette letzte Woche mit Adorno beschäftigt und lass mich dir sagen, Adorno war ein Idiot. Wo ich dann auch denke, okay, du hast dich nicht eine Woche lang mit Adorno beschäftigt, um zu so einem Urteil, also zu so einem Urteil kann man, das, der hat wahrscheinlich noch nicht mal eine Einführung zu Adorno gelesen.
Ja.
Also das, solche Sachen passieren dann, ne? Ja klar.
Ja.
Und damit ist dann, ich weiß nicht, wie viele Hörer sowas hat. Das ist auch so einer dieser Krawall-Podcasts. Die haben ja immer irgendwie 100-mal so viele Hörer wie wir. Damit ist schon mal der Frame für Adorno gesetzt. Alle, die das gehört ja. haben, die nicht vielleicht mal eine Einführung in Adorno gelesen haben oder
die
eine
wissen,
Einführung
sie können es sich sparen.
Die denken jetzt, oh ja gut, er war eh ein Idiot, weil der hat das und das gedacht. Null Kontext, null gar nichts. Ja, stimmt schon. Das ist.
Ja. Also gar nicht
kurz,
gut.
Kurz für mich beantwortet, die KI, also ich kann seit vielen Jahren für meine Auftragsproduktion die Preise nicht erhöhen. Also ich kann die Preise nicht erhöhen. Mein Geld wird weniger, meine Einkünfte sinken sozusagen. Wie nennt man das? Realeinkommen sinkt, weil alles teurer wird. Und die KI macht, dass ich schneller arbeiten kann, also gerade im Schnitt und so, im Schnitt, in der Recherche auch, kann ich ein bisschen schneller arbeiten, sodass mein Einkommen auf die Stunde gerechnet nicht wirklich weniger geworden ist.
Mhm.
Das heißt, ich habe jetzt mehr Freizeit sozusagen, in der ich früher dann gearbeitet habe, was mir heute zum Teil die KI abnimmt. Und insofern verbessert das Ding mein Leben wirklich signifikant.
Ja.
Und das, also sowohl beim Schnitt, wie gesagt, als auch bei der Recherche. Und das hatte ich, glaube ich, letztes Mal oder in einer anderen Sendung
ja,
auch
das
schon
hast
gesagt.
Du letztes Mal schon
ich
gesagt.
Mache mit der KI, bearbeite ich nur Texte, die ich selber schon gelesen habe. Beziehungsweise
ja,
nur
ja,
Themen,
genau.
Themen, in denen ich mich zumindest so weit schon auskenne, dass ich mehr oder weniger spontan beurteilen kann, ob das sinnvoll ist oder Unsinn ist, was die KI ausspuckt.
So,
das
so
ist
es.
Da wichtig. Also ich verlasse mich nicht auf das Ding. Höchstens bei irgendwie sowas wie so Fragen, ne? Wie viele, weiß ich nicht, wie viel Mal hat, jetzt kann ich natürlich nicht, also so Vergleiche, statistische Vergleiche oder sowas. Da sage ich dann auch, wie ist das Bruttoinlandsprodukt von dann bis dann in dem und dem Land im Vergleich mit Deutschland in, was weiß ich für eine Einheit. Und dann klicke ich auch nochmal auf die Links, die das Ding mit ausspuckt. Also da verlasse ich mich erst auf die KI und gucke dann nach, aber in der Regel gucke ich erst nach. Ja.
Mm.
Und BitHive hat schon wieder eine Frage. Nutzt Holgi immer noch YNAB? Hat es dir was gebracht? Wie verwaltet Alexandra ihre Podcast-Millionen? Ich mach's kurz. Ich benutze immer noch YNAB. Ich würde mich davon gerne trennen, weil ich es ziemlich teuer finde. Es hat ganz viele tolle Funktionen, die ich nicht nutze. YNAB ist eine Software, die synkt über alle meine Geräte, mit der ich mein Budget planen kann. Also es ist nicht das klassische Haushaltsbuch, in das man nur einträgt, was man ausgegeben hat. Das trägt man da auch ein. Aber vorher guckt man, wie viel Geld habe ich auf dem Konto. Wann kommt mein nächstes Geld aufs Konto? Was muss ich zwischen diesen beiden Punkten, also wie viel habe ich jetzt, wann kommt wie viel demnächst rein? Was muss ich davon bezahlen? Wie viel bleibt übrig für Spaß? Und dann budgetierst du. Das heißt, du machst im Grunde, machst du dir 10 Briefumschläge, nimmst dein Bargeld, schreibst auf einen Briefumschlag Miete, auf den anderen Versicherungen, auf den nächsten Lebensmittel und tust dann da so viel Geld jeweils rein in diesen Umschlag, dass es reicht, bis das nächste Geld auf dein Konto kommt. Das macht YNAB. Also ein Budgeting, nicht nur Haushaltsbuch. Hat mir was gebracht. Ich habe mich damit über die Jahre aus dem Dispo rausgearbeitet. Ich habe früher immer im Dispo gelebt und seit ich das mache, habe ich eigentlich immer Geld übrig. Jetzt würde ich es allerdings gerne mal abschaffen, aber ich kriege die Daten aus YNAB nicht in die Software importiert, die ich eigentlich benutzen wollen würde. Da muss ich noch ein bisschen gucken, was da das Problem ist. Punkt. So.
Wie ich meine Podcast-Millionen verwalte, ich habe so wenig Geld zur Verfügung, dass ich nichts verwalten muss.
Ist das gut oder ist das schlecht? Ist es gut, wenig zu oder nichts zu verlieren zu haben oder ist das schlecht, nichts zu verlieren zu haben?
Das kommt drauf an, wie man drauf ist.
Okay.
Also für mich ist nicht schlimm, weil ich habe halt keine Bedürfnisse. Ja. Meine Bedürfnisse sind alle spiritueller Natur.
Okay.
Ich muss frei sein, ich muss Gelegenheit haben, meine Liebe zur Musik auszuleben, ich muss mich an der Natur erfreuen können, gesund sein, nicht arm sein.
Mhm.
Also arm im Sinne von arm. Also ja. Das ist mir also wirklich du an etwas dir bis mangelt.
Du kannst dir bis zum 31. das Essen leisten, was du essen möchtest.
Ja, genau.
Okay, das ist ja schon viel. Es gibt viele Leute, die können das eben nicht, also selbst in so einem reichen Land wie Deutschland. Nein, ich fragte das, weil ich habe ja Teil meiner Altersvorsorge in Aktien, ne, so im ETF, ne, das macht man ja so.
Mhm.
Und je mehr das wird, weil ne, die Kurse steigen, ich zahle jeden Monat ein bisschen was dazu und so, also sparen, weil ich in 10 Jahren gehe ich in Rente. Je mehr das wird, desto nervöser werde ich, dass ich das verlieren könnte.
Ah, siehst du.
Daher kommt vermutlich auch der Spruch, Geld macht nicht glücklich, was natürlich völliger Unsinn ist. Natürlich macht Geld glücklich und mehr Geld macht mehr glücklich. Ja. Aber ich denke oft, also nicht, dass ich gerne den Zustand hätte, dass ich nichts habe, aber ich denke oft, wie wäre es eigentlich, wenn ich nicht so viel hätte oder gar nichts hätte, wäre ich dann auch immer noch so nervös oder würde ich einfach nur denken, naja, muss halt.
Lass mal Thema wechseln. Das ich bin gerade dabei, nicht
meine Maus wollte gerade nicht funktionieren. Ich habe gerade Schnittmarke. Nächste Frage kommt von Roddy. Es ist der 17. April 2024. Der Russlandkrieg läuft leider immer noch. Der Russland-Ukraine-Krieg. Der Iran hat vor ein paar Tagen Drohnen und Raketen nach Israel geschickt. Die Wirtschaft steht am Abgrund und Holgi hat vor ein paar Monaten seine COPD-Diagnose öffentlich gemacht. Frage, wie sehr beeinflusst euer persönliches Wohlbefinden euren Blick auf die Weltlage? Mich hat Holgis Diagnose ziemlich getroffen, weil mein Vater vor 5 Jahren an COPD gestorben ist und die Welt seitdem kacke ist. Hm. Wie sehr beeinflusst euer persönliches Wohlbefinden euren Blick auf die Weltlage?
Mich würde die Frage erquicken, wenn sie anders gestellt wäre, nämlich wie sehr beeinflusst der Blick auf die aktuelle Weltlage euer Wohlbefinden? Das würde für mich irgendwie mehr Sinn machen.
Tatsächlich?
Hm.
Okay. Für mich nicht.
Ich bin komplett abgestumpft. So, wenn der Trump zum Beispiel so einen Quatsch macht, ja, und zwar ein Skandal nach dem anderen, ein Blödsinn nach dem nächsten, da bin ich abgestumpft. Ich guck da gar nicht mehr hin. Weißt du, es macht nichts mehr mit mir. Und für mich war überhaupt Eskapismus schon immer so eine Strategie.
Das ist eine gute Strategie. Lachen ist ja letztlich auch Eskapismus.
Ja, also insofern.
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass mein persönliches Wohlbefinden, es ist extrem, also mein Blick auf die Weltlage ist fast ausschließlich abhängig von meinem persönlichen Wohlbefinden.
Ach so, also wisst ihr, so also, geht gerade.
Genau, wenn es mir gerade schlecht geht, was auch immer. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte so Rückenschmerzen, weil das ist ein Hinweis darauf, dass ich irgendwie verkrampft gelegen habe, weiß der Geier was. In dem Moment, wo ich mich selbst, also je schlechter ich mich fühle, desto defätistischer werde ich in Bezug auf die Weltlage. Wenn es mir dreckig geht, ist da eh alles egal. Ja, dann geht morgen halt die Welt unter. Ist doch, was soll es denn? Ist doch wurscht. Bis hierhin hatte ich doch ein gutes Leben. Ist doch alles egal. So, und wenn es mir gut geht, die Sonne scheint, ist es warm, denke ich, oh shit, in 20 Jahren bin ich tot. Oder irgendwie sowas. Und das macht was. Also das macht was mit mir. Es ist jetzt zwar auch egoistisch oder egozentrisch betrachtet, dann bin ich tot. Aber tatsächlich, wenn es mir gut geht, bin ich viel motivierter, es der Welt auch gut gehen zu lassen.
Ach, verstehe.
So. Ein ganz witziger Effekt.
Also ich glaube, ich werde viel stärker beeinflusst von der Wetterlage als vom Weltgeschehen.
Ja.
Weil das Weltgeschehen ist immer scheiße.
Hm?
Also ich glaube, das ist auch nicht möglich, tagesschau.de aufzurufen und dann nichts Deprimierendes zu lesen. Ja?
Nee, das ist auch richtig so. Ja. Also ich sage immer, wenn die Nachricht meldet die Abweichung von der Normalität.
Ja.
wenn ich auf einmal nur noch gute Nachrichten in der Tagesschau geliefert kriege, dann ist das ein sehr starker Hinweis darauf, dass die Realität absolut scheiße ist. Und da möchte ich gar nicht sein.
Ja, sehr gut.
Und das Weltgeschehen, klar, das Weltgeschehen ist immer, das war schon immer scheiße. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir hier in Deutschland, in Europa zum ersten Mal am beschisseneren Teil des Weltgeschehens teilnehmen. Mhm. Ja, denkt dir irgendein afrikanisches Land aus, die müssen sich doch kaputt lachen über Europa und denken, so, jetzt kriegt ihr mal eure eigene Scheiße zu fressen. Das, was ihr jahrzehntelang mit uns gemacht habt, macht der Trump jetzt mit euch. Mhm. Viel Spaß dabei.
Ja.
Also wahrscheinlich hat sich so viel gar nicht geändert, nur für die Leute, die es wahrnehmen, hat sich was geändert. Der Klaus wüsste gerne, warum schmeckt das Wasser aus dem Hahn im Bad besser als in der Küche? Eine Stichprobe im Kreis meiner Nachbarn konnte dies bestätigen. Manchmal holen wir sogar Wasser aus dem Bad, wenn Besuch da ist.
Ist es so? Also ich habe es nicht getestet, müsste ich ausprobieren.
Was würde ich jetzt spontan sagen? Spontan würde ich sagen, weil im Bad öfter das Wasser läuft als in der Küche.
Ja, vielleicht ist auch im Wasserhahn irgendein, also vielleicht haben manche Leute so einen ganz versifften Wasserhahn und dann läuft das Siff einfach nur in der Küche, genau.
Die Leute putzen ihre Klos auch öfter als ihre Kühlschränke.
Ja. Also, denk mal drüber nach.
Das ist so die spontane Antwort, weil das Wasser im Bad häufiger läuft und also nicht so viel steht in der Leitung einfach. Mhm. Nächste Frage kommt von Hendrik. Findet ihr es auch seltsam, wenn du so eine Frage einleitest, dann das nennt man geschlossene Frage. Darauf kann man mit Ja oder Nein antworten. Und das ist die faulste Art, übrigens Journalismus zu betreiben.
Es ist auch eine suggestive Frage.
Natürlich, das auch. Und es ist tatsächlich die faulste Art, Journalismus zu betreiben. Fällt mir wieder. Wie überrascht waren Sie, als Sie heute Morgen aufgestanden sind? Woher willst du, Pfeife, wissen, dass ich überrascht war? Ja? Nein, ich war gar nicht überrascht. Eigentlich ist es Faulheit. Waren Sie überrascht? Ja, nein. Naja. Findet ihr es auch seltsam, wie das Wort merkwürdig verwendet wird? Eigentlich immer nur im Sinne von seltsam oder unerwartet, aber ist nicht sehr viel mehr würdig, dass man es sich merkt. Ein schöner Moment im Urlaub, ein Erfolg beim Hobby oder bei der Arbeit. So vieles ist merkwürdig, man möchte sich für immer daran erinnern, aber es wird nicht so bezeichnet. Und das finde ich seltsam, aber nicht merkwürdig.
Ja, das ist krass, wie wir manchmal völlig vergessen, was die Wörter, aus denen sich ein Wort zusammensetzt, bedeuten im Kontext dieses Wortes. Mir ist letztens aufgefallen, dass Pineapple Pinienapfel heißt.
Ja, ja.
Habe ich nie dran gedacht. Ich habe den Apple im Pineapple nie als Apfel gelesen. Mhm.
Aber wie holt man das denn wieder zurück? Kann man das überhaupt zurückholen? Also, oder gibt es mittlerweile einen so extremen Bedeutungswandel, zum Beispiel beim Begriff merkwürdig, dass er nicht mehr bedeutet, dass irgendetwas, das sich merkenswürdig sei?
Nee, ich glaube, dass niemals jemand tatsächlich das Merkenswürdige in merkwürdig reflektiert.
Ja, eigentlich geht es ja auch eher um das Bemerkenswürdige dabei. Ne? Es ist eigentlich ein bemerkenswertes Ereignis.
Genau. Das ist eine schöne Beobachtung. Es macht bestimmt auch Freude, wenn man auf so etwas stößt.
Aber es führt halt zu nichts.
Es führt zu nichts. Es ist auch eine, genau.
Frage von Henrik. Hallo Alexandra, hallo Holgi. Wir haben den 28.05.2024. Grüße an die Zukunft. Ist 2024 bei euch schon die gute alte Zeit?
Ach so, wenn wir daran zurückdenken.
Ja.
Ob wir dann denken, ach, die gute alte Zeit. Nein, ich denke nicht.
Nein.
Auf keinen Fall. Was ist denn die gute alte Zeit? Boah, also wann? Was ist eine Zeit, wo du sagst, ah ja, das war die gute alte Zeit? Weil ich müsste, glaube ich, ganz weit zurückgehen. Bis in die 90er.
Die gute alte Zeit.
Wobei ich sagen muss, ja doch, also die 2010er, die waren definitiv besser, was meinen Zukunftsoptimismus anging.
Ja.
Und also meinen Glauben daran, dass ich es noch zu was bringen würde im Leben. Doch, das war definitiv in den 10ern, das ist heute nicht mehr.
Also die gute alte Zeit ist wirklich sehr, sehr lange her. Die war letztes Jahrtausend bei mir. Die im Sinne von, da war alles unbeschwert. Ja? Mhm. Das ist, das war Schulzeit, das sind die 1980er Jahre. So. Die späten 1980er Jahre, das war die gute alte Zeit, weil da man hatte die einzige Verantwortung, die man hatte, sich nicht beim Schnellfahren erwischen zu lassen, mit dem Moped oder mit dem Auto dann später, und die Hausaufgaben rechtzeitig irgendwo abgeschrieben zu kriegen. Das war die ganze Verantwortung.
Ja.
Gleichzeitig hatten wir, ich sag mal, politökonomische Verhältnisse, in denen eigentlich jeder Tag mit dem Versprechen geendet ist, dass es morgen besser wird. Du bist in schönere Urlaube gefahren, man hat größere Autos gehabt, alle Straßen waren beleuchtet, weißt du so, also irgendwie ist alles immer besser geworden, so hat sich das angefühlt damals. Mhm. Und dann bin ich halt in den Ernst des Lebens entlassen worden und das nicht. Also es gab viele gute Zeiten, aber die gute alte Zeit würde ich da hinten verorten, ja.
Mhm.
Ja.
Ja, überhaupt,
und die guten alten Zeiten. Und mit einem zusätzlichen Bruch noch Covid, also die SARS-CoV-2-Pandemie.
Oh, das war ein Bruch, ja.
Da ist was kaputt gegangen in mir, und zwar der Glaube daran, dass mit dieser Gesellschaft hier, ich gucke nur auf Deutschland, trifft mit Sicherheit auf andere westliche liberale Demokratien, mit dieser Gesellschaft hier vermutlich kein Staat mehr zu machen ist.
Hm. Ja.
Das ja, und das habe ich nicht wiedergefunden. Also ich habe vorher immer gedacht, okay, ne, es ist, viele Leute haben keinen Bock, viele Leute sind schlecht informiert und. Aber mittlerweile ist einfach bei mir, ist das so der wahrgenommene Anteil der Menschen, die derart unvernünftig sind, dass man mit ihnen keinen Staat machen kann, tatsächlich. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken, die derart unvernünftig sind. Der Anteil ist in meiner Wahrnehmung extrem gewachsen. Was weiß ich, wenn ich früher gedacht habe, 50% sind uninformiert, denke ich heute, 80% sind uninformiert. 80%, weiß ich nicht, das ist jetzt einfach nur so in den Raum gerufen, sind nicht willens oder in der Lage, wobei in der Lage sind wir alle, wir sind Menschen, die sind nicht willens, ihre Vernunft zu gebrauchen. Sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Diese ganze, dass es überhaupt Fake News geben kann oder dass sie so durchdringend sein könnten, dass Fake News die Realität so stark beeinflussen können und sowas. Das liegt alles daran, dass die Menschen nicht ihre Vernunft, ihren Verstand gebrauchen.
Und ja, aber
sich aber gleichzeitig
denn
einbilden, sie täten das.
Ja.
Und überhaupt keine Werkzeuge haben, keinen Maßstab haben, zu beurteilen, habe ich jetzt meinen Verstand gebraucht oder habe ich jetzt einfach nur dummes Zeug nachgeplappert.
Hm.
Das kann jeder Mensch prinzipiell, aber die wenigsten Menschen scheinen es zu tun. Und da ist in mir was kaputt gegangen mit dieser, ja, mit der SARS-CoV-2-Pandemie, ja.
Was, aber das war ja nicht die Frage.
Nee, was war denn überhaupt die Frage? Die gute alte Zeit.
Die gute alte Zeit,
es gibt
ja.
Die gute alte Zeit im emotionalen Sinne, sag ich mal, die ist in den 1980er Jahren, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und die letzte gute Zeit war vor der Pandemie in meiner Wahrnehmung der Realität, sagen wir mal so.
Weißt
das
du,
klingt
was,
jetzt auch defätistischer, als ich bin, ehrlich
also
gesagt.
Also für mich persönlich ist die gute alte Zeit auch immer gekoppelt an so ein Gefühl der Ordnung und Übersichtlichkeit.
Ja, klar. Kalter
und,
Krieg, da war die Welt noch in Ordnung.
Ohne Scheiß,
ja,
da war die Welt in Ordnung. Ja, und da hatten wir nicht irgendwie online 1000 verschiedene News-Channels und Falschmeldungen und so, sondern man ging in den Kiosk. Und da war schon so eine Ordnung repräsentiert.
Ah, okay, das
von
meinst du, ja, okay.
Von was gerade für wen wichtig ist.
Ja.
Man konnte sich auf eine Fernsehsendung einigen, die dann alle gesehen haben, über die man reden konnte und so. Und weißt du, was ich tue gegen die Überforderung? Oder was mir einfach so viel gibt von diesem Gefühl, das mir auch die gute alte Zeit gegeben hat? Das ist, so eine neue Sprache anzufangen und so ein Lehrbuch aufzuschlagen, A1.
Ja.
Und da ist alles ganz einfach.
Der Plattenspieler funktioniert nicht. Was ist ein Plattenspieler?
Nein, ist das geil. Also, aber ich meine nicht nur so wie heißt das, nicht Anarchismen, sondern Archaismen. Ich meine jetzt nicht die Sachen, die es halt heute nicht mehr gibt, sondern im Sprachlernbuch für die erste Stufe ist die Welt total einfach. Da geht man einkaufen.
Ja.
Da gibt es Äpfel,
Alexandra
da
ist
gibt es Birnen
nett.
Und
genau.
Bananen, aber keine Drachenfrucht. Niemand mutet mir eine Drachenfrucht zu. Alexandra ist sehr nett. Peter hat schwarze Haare und ist ein attraktiver Mann.
Super. Darum sage ich, Elektrofonde macht Spaß.
Also wirklich nichts gibt mir so viel innere Ruhe,
ja,
wie eine neue Sprache anzufangen.
Ja, das ist schöner. Ja. Ja, und dieses Gefühl des Geordnetseins oder des Geordneterseins der Welt, das ist, ja. Ja, du hattest tatsächlich, du hattest irgendwie, da waren die Bösen. Je nachdem, wo du gewohnt hast, waren auf der einen waren links die Bösen oder rechts die Bösen und man war selber die Guten. Alles war geregelt und wir wussten ganz genau, das hattest du vorhin gesagt, dass das ganz am Anfang in unserer Jugend war, wir hatten, bei uns war völlig klar, ja klar, das ist Atomkrieg, ja klar. Ne, wenn jetzt einer falsch furzt, dann ist hier Atomkrieg, dann kriegen wir so ein Ding auf den Kopf. Wir wohnen so dicht an Wesseling, an diesen riesigen Raffinerien, dass wahrscheinlich wir gerade noch Zeit haben, mit einer Flasche Whisky aufs Dach zu steigen,
Ja, genau.
sich den Blitz anzugucken und ein paar Sekunden später von der Druckwelle einfach weggefegt zu werden. Es war sehr viel, sehr klarer damals, ja.
Genau, und soll ich
Ja.
dir was sagen? Polarisierung ist ein Ordnungsprinzip.
Ja, klar.
Polarisierung, wir haben Polarisierung deswegen, weil Menschen diese Ordnung haben wollen. Die wollen das craven. Die wollen nicht 27 Geschlechter. Die wollen Mann und Frau. Weißt du, die
Ja.
wollen hier die Guten, da die Bösen. Weil wir brauchen das irgendwie auch. So diese Klarheit. Wenn Leuten das genommen wird, und meiner Meinung nach wurde es uns genommen, indem eben der Ostblock zusammenfiel, ja, wenn diese Ordnungsstruktur wegfällt und alles nur noch zunehmend komplizierter wird und unübersichtlicher und man kann sich nirgendwo mehr verankern, dann kommt eben die kommunikative und affektive Polarisierung und schafft so ein bisschen Ordnung. Und ich meine, die gibt es ja nicht, im wahren Leben gibt es die halt nicht so wie in Social Media.
Ja, klar.
Ne,
Ja.
ne,
Ich wollte
aber
gerade sagen, ich glaube ja nicht an Polarisierung, aber ja.
ja, genau. Also das gibt es ja so nicht, aber man muss natürlich sagen, dass Social Media nur mit Polarisierung funktionieren kann,
Ja.
weil du da mit Massen zu tun hast. Massen. Und das sind diese Massen, die müssen sich selber organisieren. Da muss irgendeine Ordnung geschaffen werden und die erste Ordnung ist eben dieses bipolare Denken.
Ja, innen, außen, ich und du, das
Ja.
ist ja sehr
Ja.
angelegt
Und ich
schon, ja.
möchte das wirklich nicht verteufeln. Ich möchte nicht sagen, dass jeder, der das wünscht und der versucht, das irgendwie zu schaffen in seinem Denken, dass der irgendwie dumm ist oder so oder Ambiguität nicht erträgt. Ich halte das wirklich für ein Grundbedürfnis,
Ja, das
jeden
erfordert,
Menschen
ja, und
diese
das
Ordnung zu schaffen im
absolut.
Kopf.
Das ist genauso wie Rassismus. Ist auch so ein, also dieses, das Gehirn. Sage ich immer, das Gehirn ist darauf angelegt, ein Rassist zu sein, weil es eben diese Ordnung schafft, diese Polarisierung, dieses Innen, dieses Außen, da ist jemand anderes und so weiter. Das heißt, das Gehirn kann nicht mehr, kann gar nicht anders. Aber was wir können, ist unser Gehirn anstrengen, um dieses, das biologisch induzierte Ordnungsprinzip, um das nicht unser alltägliches Handeln bestimmen zu lassen.
Ja, das
Das
kann
geht
man
halt
mit
schon. Du
Sicherheit.
brauchst die Polarisierung, um die Welt einfach zu ordnen. Aber du solltest dir stets darüber im Klaren sein, was du da gerade tust. Also
Ja.
dieses Wir und Dir innen außen, das eigene, das andere, wie auch immer du es nennst. Das finde ich wichtig, ja. Es kann niemand was dafür, dass das Gehirn das macht, aber alle können was dafür oder ein jeder kann selbst was dafür, sich davon nicht treiben zu lassen, sich davon nicht steuern zu lassen. Ja. Der René schreibt. Mir fällt auf, dass in Vergleichen, die einen Unterschied aufzeigen sollen, fast nur noch wie benutzt wird. Dabei ist das als in diesem Falle die richtige Wahl. Das geht nun schon so weit, dass das als auch schon in damals als Sätzen vom wie verdrängt wird. Muss ich bald auch du, was? Muss ich bald auch du reden, um nicht als Exot du reden? So wollte er wahrscheinlich schreiben. Muss ich bald auch so reden, um nicht als Exot zu gelten?
Boah, das ist so krass, ey. Wenn sich
Wie und
etwas
als ist echt ein
Falsches,
Problem.
wenn sich überhaupt, ganz allgemein gesprochen, wenn sich etwas Falsches als Norm durchsetzt, zum Beispiel, es ist nicht die DNA, ja,
Es stimmt, es ist die
es ist ja
DNS.
die DNS,
Genau.
aber du musst DNA sagen, weil alle so reden.
Ja.
Du kannst dich nicht einfach so hinstellen oder also PayPal.
Genau,
Ich
PayPal.
habe immer, ich hab immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich PayPal sage, weil ich denke, mein Gott, jetzt irritiere ich die armen Leute,
Weil
ja.
die glauben, es hieße
Und
Paul. Ja.
genau, und da muss man immer überlegen, will ich jetzt tatsächlich meinem Sprachgefühl folgen oder nicht
Ja.
Sprachgefühl, sondern einfach meiner Gewissheit, Sprachgewissheit, oder mache ich den Quatsch jetzt mit und rede tatsächlich den anderen nach dem Mund? Ich war früher, weiß ich noch, total schockiert, dass so Professoren von mir falsch gesprochen haben. Die haben
Ja.
zum Beispiel nicht fragt gesagt, sondern fragt.
Fragt.
Und
Oh ja,
das geht
fragt,
mal
beckt.
gar nicht.
Fragt,
Ja, das
beckt.
ist.
Die wägen. Was gibt es denn da noch, wo ich regelmäßig wirklich richtig zucke und das Megafon rausholen will, ist.
Ja, ich gehe da an die Decke.
Der Imperativ zu gehen ist geh und nicht gehe.
Ja.
also dieser Imperativ, der macht mich am allerfertigsten von allem. Ich nehme doch eins. Nee, nimm eins. Der Imperativ zu
ja.
Der Imperativ zu nehmen ist nimm und nicht nehme.
Ich brauche ein Korrekturmegafon. Es hilft ja nichts.
Oh mein Gott.
Da ist wieder dieser Typ mit dem Megafon.
Ja. Ja, und weißt du, ich habe...
Aber woher kommt das? Woher kommt das?
Ich sag dir, das ist dialektal.
Okay.
Vieles, also zum Beispiel bei uns sagt man so, also so dumme Kinder sagen mal so, mach ne, du musst das jetzt noch machen, ne?
Mach ne. Das ist sächsisch.
Und irgendwie, wie ist das?
Also ne, also du musst das jetzt noch machen, ne, ist sächsisch. Also das habe ich in Sachsen
ehrlich?
Sehr oft. Ja, das ist
uns,
so ein Regiolekt irgendwie.
Bei uns sprechen die Kinder auch so, das ist auch ein Regiolekt und die ahmen sich dann gegenseitig nach. Und vieles von diesen Sachen, wo man sich denkt, hä, also so fragt und so, das sind wirklich dialektale Besonderheiten. Und wenn
aber
man das so
falsch.
Sieht, dann nervt es eigentlich
Alexander,
nicht
Alexander,
so.
Es ist falsch!
Ja, natürlich
Im
ist
Internet.
Es falsch. Aber nee, also mittlerweile ist da mein Puls auch ruhig, wenn jemand so redet.
Ja,
also ich gehe da nicht mehr an die Decke.
Beim Imperativ, da kriege ich immer noch Probleme. Hier trete mal. Nein! gut, schnell weg.
Nicht mal Jesus würde so reden.
Genau, nicht mal Jesus würde so reden.
Der würde so sagen, nimm dein Bett und geh,
Jesus hätte eine
und
Peitsche genommen.
Danke für die...
Die nächste Frage kommt von Hendrik. Ach, endlich wieder Literatur. Ich habe ein Buch gekauft und möchte es verschenken. Natürlich steht der Preis neben dem Barcode. Soll ich den Preis mit schwarzem Filzstift übermalen oder lieber so verschenken, da ja die Geste zählt? Wie macht die Vrindheit das?
Also bei uns in der Buchhandlung kommt ja eigentlich ein Aufkleber drauf. Ich finde, das ist einfach so ein Ritual, was komplett schwachsinnig ist. Also.
Naja, ich sag mal so, ne? Wenn man Bücher verschenkt, die beschenkte Person tatsächlich haben will, brauchen kann, worüber sie sich tatsächlich freut, inhaltlich freut. Von meinem Lieblingsautor, über mein Lieblingsthema, sowas. Dann ist halt scheißegal, ob das ein gebrauchtes, ein neues oder ein sonst wie Buch war. Und dann ist auch vollkommen egal, was da für ein Preis draufsteht oder ob da ein Preis draufsteht.
Ja.
Weil die Geste, die dann zählt, ist inhaltlicher Natur und nicht struktureller Natur. Ich habe dir etwas geschenkt, weil du Geburtstag hast und da schenkt man einander ja was. Und darum habe ich aus der Spiegel-Bestsellerliste was ausgewählt, was du eventuell nicht ganz so schlimm findest.
Mhm.
Machst du dir vorher Gedanken? Ja, also Hendrik, mache dir Gedanken vorher. Her. Ob das inhaltlich ankommt, dann brauchst du nicht über den Preis nachzudenken, weil dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn es vom Wühltisch für einen Euro kommt.
Aber meint der nicht einfach die Konvention, dass man an einem Buch den Preis halt entweder mit Edding wegmacht oder gar nicht wegmacht oder vielleicht einen Sticker draufklebt? Weißt du, einfach weil man das so macht. Meint er nicht das?
Weiß ich nicht.
So habe ich das jetzt verstanden.
Kann sein, aber meine Antwort darauf ist halt, ja, dann verschenk halt ein Buch, bei dem es egal ist, was es gekostet hat.
Ja, aber da hat ja gar kein Problem geäußert, also, oder?
Ja doch, dass da ein Preis drauf steht. Warte mal, ich lese mal.
Ja, genau, dann wäre das Problem.
Soll ich den Preis übermalen oder lieber so verschenken, weil ja die Geste zählt? Mach es zu etwas anderem als zu einer Geste. Dann ist das Problem kein Problem mehr.
Na gut, okay,
so
next.
Meinte ich. Okay, geht doch. Martin fragt, wann habt ihr zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht und was war es?
Oh,
weia.
Oh, ich weiß es. Ich weiß es leider, weil es gerade so aktuell ist. Für eine Klausur gepaukt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben für eine Klausur gepaukt.
Mhm.
Und lass mich sagen, was ich unter pauken meine. Ich schreibe jetzt bald eine Klausur in vergleichender Politikwissenschaft.
Mhm.
Und dafür muss ich Begriffe und Konzepte, sprich Folien, auswendig lernen. Wirklich
ja.
Punkt für Punkt. Idealtypen von Sozialpolitik aufzählen. Ausgangspunkte für Staatenbildung. Definition von Populismus nach Mudde und Kaltwasser.
Mhm.
Unterschied zwischen Konsensdemokratie und Mehrheitsdemokratie. unitaristische und föderale System. Das muss ich alles im kleinen Finger haben und reproduzieren können.
Lernen Sie dieses Buch über die Ideengeschichte des Westens in 3 Tagen auswendig.
Ja. Nee, also Ideengeschichte ist ja geil, weil ich schreibe auch eine Klausur zu politischer Theorie. Das ist geil. Da lese ich den Text, entweder ich verstehe die Argumentation oder nicht, meistens verstehe ich sie und dann kann ich das reproduzieren, weil ich es halt verstanden habe.
Mhm.
Das ist ein ganz anderes Lernen, als so ein auswendig pauken müssen. Und ich find's wirklich, ich find's echt krass und ich kann mir das, also ich muss das auch jeden Tag machen und nach dem Aufstehen und vorm Einschlafen und zwischendurch mal an der Bahnhaltestelle mal wieder so ein Karteikartenset durchklicken und ja, krass, also ich find's echt interessant, dass ich das noch nie zuvor habe machen müssen.
Ich habe tatsächlich auch was ich gerade zum ersten Mal mache und noch nie vorher gemacht habe. Zum ersten Mal in meinem Leben, das klingt jetzt irgendwie sehr banal, zum ersten Mal in meinem Leben investiere ich sehr viel Geld in eine Wohnung, die ich selbst bewohne.
Oha.
Ich habe mein Leben lang immer relativ schäbig gewohnt. Also relativ schäbig jetzt, ne? Also klar, ich habe ein schönes Sideboard hier, das sehr viel Geld gekostet hat damals und so. Ich habe schöne Bilder an den Wänden und so. Aber ich habe nie, wenn ich irgendwo hingezogen bin, gedacht, ich mache die Küche jetzt so, wie ich sie wirklich haben will. Mhm. Ne? Sondern immer, ah ja, ich habe ja noch den Kühlschrank, dann habe ich ja noch die Waschmaschine, das stelle ich irgendwie so hin, aber das geht schon, dann machen wir ein Brett drüber und dann funktioniert das. Sowas. Und das ist jetzt nicht der Fall. Ich ziehe um demnächst und habe wirklich mein Sparbuch geräumt, um da das Ding erstmal professionell renovieren, sanieren zu lassen, so inklusive hier Spachteln und das, ne, so, also was man da alles so macht, habe ich eine Profifirma beauftragt. Habe ich noch nie gemacht. Bisher habe ich immer irgendwie mit Ach und Krach die alte Tapete, die sowieso schon drin war, selber übergestrichen und selbst das nicht richtig hingekriegt und so. Und ich lasse mir da eine Küche einbauen. Ich habe noch nie so viel Geld für irgendwas in der Küche ausgegeben. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das mache und es fühlt sich sehr, sehr seltsam an. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn ich dann umgezogen bin und dann auf einmal in der Küche stehe, die so ist, wie ich eine Küche haben will. Also ja, das mache ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe, seit ich vor, weiß ich nicht, 12 Jahren, wann bin ich denn ausgezogen? Ich bin ja sehr spät ausgezogen auch noch. Sagen wir vor 30 Jahren. Ich habe 30 Jahre lang habe ich praktisch nichts in meine Wohnungen investiert. Außer gelegentlich mal ein neues Sofa, also genau einmal ein neues Sofa. Und das mache ich jetzt mal komplett weg und räume dafür mein Sparbuch leer. Mal gucken, ob sich das ausgeht, ob das eine gute Idee ist und ich nicht hinterher denke, oh shit, vielleicht verkaufe ich jetzt doch den Bus. Aber gut. Martin wüsste gerne. Bei mir ist der Angelschein und der Motorradführerschein. Welche Berechtigungen habt ihr, die ihr aber seit langer Zeit nicht mehr verwendet oder noch nie verwendet habt?
Boah, ich habe ja noch nicht mal Seepferdchen.
Oh. Ich habe einen Bootsführerschein.
Doch, ich kann natürlich schwimmen, aber nee. Also keinerlei Führerscheine bei mir vorhanden.
Ich habe einen Bootsführerschein, den ich seit vielen Jahren schon nicht mehr wirklich benutzt habe. Platzreife, also auf dem Golfplatz habe ich. Und ich war seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr auf dem Golfplatz. Habe ich denn sonst so für Berechtigungen? Ich habe noch einen Hausausweis vom Hessischen Rundfunk, da war ich auch seit 10 Jahren nicht. Das war es dann auch schon.
Ja, ich habe ein Semesterticket.
Ja, immerhin. Immerhin, ich habe, was habe ich denn noch? Wenn man scheinfrei ist, hat man doch auch irgendeine Berechtigung an der Uni, ne? Ich bin
Kannst
scheinfrei
du in
an der
die
Uni.
Mensa gehen oder so?
Nee, sein Master schreiben. Also muss er erst scheinfrei sein, aber das zählt nicht. Stefan schreibt. Wir haben den 21. August 2024. Vor 2,5 Jahren versuchte Russland die Vollinvasion der Ukraine. Interessiert das noch irgendjemanden? Ist im Osten noch Krieg und wann habt ihr euch zuletzt über diesen Konflikt informiert? Entschuldigung. Ja, weiß ich, ich habe das jetzt die letzten 7 Wochen ignoriert. Das interessiert noch jemanden nach wie vor, sogar umso stärker, weil die Vereinigten Staaten von Amerika sich mittlerweile als unser strategischer Gegner herausstellen. Russland ist im Grunde keinen Schritt weiter, als sie vor 2,5 Jahren waren. Also ein bisschen was erobern, ein bisschen was verloren und so weiter. Zuletzt informiert habe ich mich über diesen Konflikt jedes Mal, wenn ich das Radio einschalte, weil es immer noch eine der ersten Meldungen ist. Mhm. Ja. Und das wird auch so bleiben, solange die Russen da nicht endlich Ruhe geben, weil das ist nicht weit von uns entfernt. Man muss sich das immer wieder klären. Nur weil da früher der eiserne Vorhang war. Ne, der eiserne Vorhang war auch recht schmal. Also das ist, ja. Ja, da, ja, wir müssen ja nicht, nee, jetzt nicht Krieg, habe ich keinen Bock. Der Martin packt die Koffer. Sehr schön.
Wo will er denn hin?
Ja, als Dieter Hallervorden noch nicht so abgedreht war, dann hat sie ja auch nach rechts außen verschlagen mittlerweile, den Typen.
Ehrlich?
Naja. Als Dieter Hallervorden noch nicht so abgedreht war, noch wirklich auch kritische Sketche gemacht hat, gibt es einen, wo er einen Deutschkurs macht und der Satz, den ein türkischer Mann lernen soll, heißt halt, der Türke packt die Koffer.
Ah.
Das ist schon...
Oh Gott.
Hat super funktioniert, würde auch heute noch super funktionieren, wenn es nicht von Dieter Hallervorden wäre, weil
ja,
der macht jetzt im Moment eher so den Eindruck, ja. In welchem, also der Martin packt die Koffer, in welchem Zustand hinterlasst ihr eure Wohnung, wenn ihr in Urlaub fahrt?
Ich würde jetzt sagen, Sauzustand, weil hier immer Sauzustand herrscht, weil ich ein chaotischer Mensch bin, aber tatsächlich denke ich da oft dran. Ich denke mal an mein zukünftiges Ich und frage mich, wie möchte dieses die Wohnung vorfinden? Und ich mache dann schon alles schön. Also nicht sehr schön, aber wenigstens, dass ich nicht das Gefühl habe, hier in so einen explodierten Koffer reinzulatschen.
Hm. Es gibt also Abwasch. Ich hinterlasse die Wohnung, wenn ich in Urlaub fahre, grundsätzlich mit abgewaschenem Geschirr. Es liegt nichts mehr in der Spüle rum oder sonst wie. Die ist blitzblank sauber.
Ja. Nee, das ist absolut vorausgesetzt.
Und jetzt kommt's. Das habe ich erst einmal gemacht und wenn ich das nächste Mal wegfahre, werde ich das nochmal machen. Das ist das Allergeilste. Und es ist wirklich simpel. Frisch bezogenes Bett.
Oh, toll.
Du kommst aus dem Urlaub zurück und legst dich in ein frisch bezogenes Bett. Weißt du, nicht so dieses Kifferbett, wo dann irgendwie das alles noch so vernuddelt
so
ist und alles so verkrümelt und grau angelaufen. Oben in der Ecke der Matratze hat sich irgendwie so ein bisschen Staub angesammelt. Weißt du, so.
Ja, ich weiß.
Say no more. Frisch bezogenes Bett, das war der totale Knüller. Das war ungefähr so wie die Jahre, wo ich eine Putzfrau hatte.
Ja, ist ein guter Hack fürs Wohlergehen. Ja.
Wahnsinn, werde ich beim nächsten Mal versuchen. Ah, Martin hat wieder Fragendruck gehabt. Jetzt kommt die nächste Frage von Martin. Woran merkt man, dass die Kindheit vorbei ist?
Oh, so eine traurige Frage. Oh, da ist das traurig.
Wann
mein Gott.
Fängt der Ernst des Lebens an, ne?
Also ich weiß ja tatsächlich noch, ich kann mich total bildhaft an diese Szene erinnern, da bin ich zu meiner Mutter hin, ich war 13 und habe gesagt, Mama, ich fühle mich leer, als wäre ich mit Watte ausgestopft.
Mit und so 13?
Ja.
Wow.
Und das hat sich tatsächlich so angefühlt. Das war einfach so ein Gefühl von tiefster Verzweiflung, Trauer und Melancholie.
Aha.
Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass mir zum ersten Mal so die Vergänglichkeit des Lebens bewusst wurde, dass mir bewusst wurde, dass ich nicht länger in der Rolle des Kindes verbleiben kann, das einfach spielt, sondern dass es da jetzt diese neue Rolle gibt des Teenagers, in die ich hineinwachsen muss, in die ich hineinzuwachsen gezwungen bin. Und ich glaube, das Bewusstsein davon, das war natürlich die Voraussetzung dafür, dass ich das gespürt habe, dass die Kindheit vorbei ist. Und eigentlich habe ich tatsächlich sehr lange versucht, das zu verlängern. Also ich weiß, dass ich in meinem Tagebuch immer geschrieben habe, Mensch, jetzt bin ich schon 13 und ich bin immer noch albern. Und ich habe immer versucht, diese Albernheit mir selber auszutreiben, weil ich das assoziiert habe.
Okay, ja klar, in den jungen Jahren, wenn man so jung ist.
Mit Kinderkram. Und ich wollte ja cool sein und die Coolen durften nicht mehr albern sein. Und das Traurige war, dass ich meine ganze Kreativität und Verspieltheit und eben Albernheit und die ganze humorvolle Seite im Grunde von mir, dass ich sie abgelehnt habe als kindlich und kindisch.
Kindisch,
und,
genau, ja.
Und das war wirklich lange Zeit so, dass ich Schuldgefühle hatte, wenn ich wieder so war. Wenn ich wieder mit den kleineren Kindern gespielt habe, wenn ich mir wieder irgendwelche Quatschmagazine ausgedacht habe und so. Und das macht mich heute, aus der heutigen Perspektive, macht mich das total traurig.
Ja.
Weil das ja etwas ist, was man sich doch bitte bis ins Erwachsenenalter bewahren soll.
Ja, das ist, was sie dir heute erzählen und in Bücher schreiben. Ne? Entdecke dein inneres Kind, yada, yada.
Ja,
ne? Man muss auch immer unvernünftig sein, hui. Aber ist das was so Individuelles, das Ende der Kindheit, oder gibt es, kann man das allgemeingültiger
machen? Ach, ich glaube, das ist individuell. Es gibt Kinder, die erleben etwas Schlimmes, zum Beispiel stirbt ihr Elternteil oder so.
Ja.
Oder die müssen umziehen und merken, die Welt ist gar nicht so toll. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal checkt, dass das Leben kein Ponyhof ist, da ist die Kindheit vorbei. Wobei ich lange Zeit Kind war, also keineswegs Ponyhof-Kindheit. Und mich trotzdem als Kind empfunden habe. Also das kann's dann wohl nicht sein. Oh, das ist schwierig zu sagen.
Ab wann ist man erwachsen? Ab wann?
Ja, und vor allem, was meinst du mit erwachsen? Meinst du wirklich diese subjektive Empfindung, ich bin jetzt kein Kind mehr? Oder meinst du wirklich eine Rolle, die du einnimmst? Mhm. Oder irgendwelche Rechte, die du dann hast?
Ja, okay, dann muss man andersrum kommen. Dann, was ist Kindheit?
Ja, genau.
Wodurch zeichnet sich Kindheit aus?
Man kann ja nicht Neugier. Sagen Unbeschwertheit. Die allerwenigsten Kinder jetzt in Deutschland haben eine unbeschwerte Kindheit in dem Sinne.
Das stimmt, aber die meisten Menschen erinnern sich nur an den unbeschwerten Teil ihrer Kindheit.
Ja, das stimmt. Das andere,
das heißt,
ist
auch darüber kann man, eigentlich kann man darüber gar nicht sinnvoll reden, weil auf einmal hatten wir alle eine mehr oder weniger glückliche Kindheit. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen der vermeintlich glücklichen Kindheit und dem vermeintlich unglücklichen Erwachsenenleben, das wir gerade haben?
Ja, das ist natürlich die Verantwortung, vollkommen klar.
Ja.
Verantwortung. Was sind denn sogenannte Berufsjugendliche? Das sind Leute wie ich, die halt versuchen, der Lebensstrategie es ist, sich sämtliche Verantwortung irgendwie vom Leibe zu halten.
Die Bohemians, ja.
Ja, genau.
Ja. Trotzdem, es wird ja nicht, also du hast ja nicht auf einmal irgendwie es kommt ja jetzt nicht die Verantwortung über dich und dann ist die Kindheit vorbei. Es ist ja nicht, das ist ja ein Übergang, das ist ja hochfluid.
Ja, das stimmt.
Die Frage ist, welche Verantwortung wofür? Für dich, für andere, für was so?
Ja.
Also ich überlege gerade, ob ich irgendwann mal das Ende meiner Kindheit bemerkt hätte.
Du bist halt immer noch ein Kind. Gib's doch zu. Also ich meine,
ich bin albern wie ein Kind und sowas, und ich bin gelegentlich trotzig wie ein Kind und diesen ganzen Kram, aber gleichzeitig, es gab irgendwann, da so Ende 40 oder so muss das gewesen sein, als ich mir meiner Vergänglichkeit bewusst geworden bin. Das ist so, ja.
Ja, genau.
Je näher der Tod rückt, desto weiter ist die Kindheit entfernt.
Ja, wobei ich das ja mit Reife assoziieren würde.
Okay.
Also nicht der Übergang zum Erwachsenensein, sondern das ist wirklich eine bestimmte Art von Reife, wenn man diese Erkenntnis hatte, diese Sterblichkeitserkenntnis. Und die kommt ja tatsächlich oft in der Mitte des Lebens, wo man sich halt bewusst wird, dass es jetzt Leben zu gestalten gilt, weil das halt nicht immer so weitergeht und man sich so verlassen kann, dass man von deinem Glückstopf in den nächsten stolpern wird, sondern du hast halt nur dieses eine Leben und das musst du jetzt die Schwerpunkte so setzen, dass du damit leben kannst.
Könnte das Ende der Kindheit sein, der Moment, ab dem dir das Morgen nicht mehr egal ist?
Wenn die Vrindheit das sagt, dann ist das so, Holger.
Die nächste Frage kommt von Stefan. 2024 wurde Cannabis in Deutschland teilweise legalisiert. Aus manchen süddeutschen Ecken wurde in dem Kontext der Untergang von Sitte und Ordnung beschrien. Wie sieht es bei euch heute 2030 aus? So weit im Vorlauf sind wir nicht. Hat eine CDU-AfD-Regierung die Legalisierung gekippt oder wurden inzwischen sogar alle Drogen legalisiert? Keine Ahnung, wie es 2030 aussieht. Im Moment versuchen sie es ja rückgängig zu machen. Also
sie sollen das bloß nicht tun.
Naja, eben. Also es hat nicht geschadet. Zumindest höre ich nichts davon, dass es geschadet hätte. Ich glaube, es gab sogar irgendwie rückläufige Erstkifferzahlen unter Kindern und Jugendlichen, wenn ich mich nicht täusche.
Ehrlich? Gab es
irgendwo,
da nicht viel
ich
mehr
das gelesen
Studien?
Zu haben. Irgendwo meine ich das gelesen zu haben. Aber wie gesagt, ich habe mich dann nicht groß drum gekümmert. Was wir haben ist, man kann mittlerweile sehr simpel über, fragwürdige Online-Ärzte und Apotheken sich legal auf Rezept das Zeug nach Hause bestellen.
Mhm.
Und das wollen sie jetzt gerade wieder abschaffen. Also sie wollen, dass man zum Arzt gehen muss, dass der Arzt einen sehen muss und dann das Rezept ausstellt. Das ist irgendwie ein Teil des Plans, rechtskonservativen Backlashes, den wir gerade hier erleben. Und wir haben noch keine CDU-AfD-Regierung, aber mal gucken, was bis 2030 ist. Wundern wird's mich nicht.
Ja, und verändern, also für mich im Stadtbild hat sich jetzt nichts verändert. Nö. Also im Sinne von, ich sehe jetzt keine Gammler, so Rauschgiftsüchtige.
Genau.
Weißt du, so dieses Schreckgespenst.
Haschgift rauchen, den ganzen Tag sich Haschgift spritzen und Stromgitarre spielen. Ja. Das tun sie, diese Gammler.
Ja, genau. Also das nicht, also ich rieche das halt oft, sehr oft.
Ja, aber das war vorher auch schon so, zumindest in meiner Stadt.
Das ist ja auch schön, also ich mag das.
Ach so, nee, ich finde den Geruch, finde ich wirklich, der erregt bei mir immer ein bisschen Übelkeit. Aber das ist schon immer
so. Ich finde, das stinkt doch so ein bisschen nach Achselschweiß, ja. Finde ich. Aber ich freue mich.
Ja, und jedes Mal, wenn ich denke, stinkt das, muss ich halt nur in die andere Richtung gucken. Da fahren dann in der gleichen Zeit, wo ich gedacht habe, stinkt das, 5 Autos an mir vorbei. Und die stinken auch. Ja, nur habe ich mich derart an diesen Gestank gewöhnt, dass er mir noch nicht mal mehr auffällt.
Ne? Ja, genau.
Von daher finde ich immer, das stinkt aber, finde ich auch immer so ein etwas schwieriges Argument, weil alles andere stinkt auch. Das ist genauso wie, was ist denn das für ein Lärm? Ja, Digga, hast du dir mal angehört, wie viel Lärm diese ganzen Autos machen und du merkst es gar nicht mehr?
Ja.
Das ist immer ein schönes Autos sind immer ein schönes Gegenargument gegen alles.
Das stimmt.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und bei der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Habe mich gerade gestreckt und festgestellt, mir geht es gut. Die Sonne scheint, die knallt richtig auf mich drauf. Und
ernsthaft?
Ich muss jetzt auch, ja. Und ich muss jetzt gleich los. Ich habe jetzt nämlich eine Vorlesung zum Thema Forschungsethik. Da muss ich jetzt hin und ansonsten bin ich mega im Klausurenstress. Und wie gesagt, ich muss pauken. Und ich bin permanent angespannt und habe aber wenigstens ein Ziel. Und das ist geil, wenn man so ein Ziel hat, wenn man weiß, was zu tun ist, dann verfällt man nicht in Melancholie.
Mhm. Mir geht es auch halbwegs gut. Ich bin heute Morgen mit entsetzlichen Rückenschmerzen aufgewacht.
Oh,
aber das passiert mir manchmal. Ja, wenn ich ein bisschen verkrampft schlafe, dann habe ich das gerne mal. Ansonsten, ja, hatte ich ja eben gesagt, ich ziehe demnächst um. Im März werde ich umziehen. Darauf freue ich mich tierisch und habe tierisch Bammel davor, weil ich so lange schon nicht mehr umgezogen bin und man die Umgebung, in der man existiert, ist ja auch, wie nennt man das, identitätsprägend oder bildend. Mhm. Ja, und ich wohne jetzt so lange schon hier in Tempelhof, dass ich irgendwie denke, oje, wenn ich jetzt nach Mitte ziehe, was macht das denn dann aus mir als Tempelhofer? So, weißt du, so irgendwie, ich so sehr, sehr, so einen alten Baum verpflanzt man nicht mäßig, kommt mir das gerade so ein bisschen
verstehe.
Vor. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen bin ich darauf gespannt, ob ich dann, wenn ich dann da eingezogen bin, alles eingerichtet habe, ob ich dann irgendwann denke, oh shit, das hättest du nicht tun sollen. Weil falls ich das denken sollte, wird es schwer, irgendwas anderes zu machen, weil dann hab dann das ganze Geld für den Umzug ausgegeben.
Oh je.
Für die neue Wohnung. Ist so ein bisschen, ne? Cortez hat alle Schiffe verbrannt, als er in Amerika angekommen war. Ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war. Ist dann so ein bisschen so, versuche ich mir das gerade schön zu reden. So, ja, dann ist das halt das Leben. Man gewöhnt sich ja dran.
Ja.
Alexandra Tobor, ich danke dir.
Ich dir auch. Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.